Mensch, was ist diese Woche nicht alles wieder passiert? Was heißt diese Woche? Die letzten zwei Wochen, die Ereignisse haben sich quasi überschlagen.
Ja, schon fast die letzten Tage eigentlich nur, ne?
Da. Ja, also es ist ja eins nach dem anderen passiert. Ich sagte vorhin ja schon, ja, wir könnten eigentlich eine ganze Folge lang nur darüber sprechen, was alles passiert ist.
Echt? Da piekt man zum Beispiel einmal nur in so eine Projektblase und übt ein bisschen konstruktive Kritik und schon fühlt man sich angegriffen und alles ist in Gefahr.
Genau. Und des Weiteren, weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist, aber mich nervt das irgendwie so. Also ich sehe gar keine Rettungswagen mehr, ich höre sie nur noch, weil ich höre dann immer nur, dass irgendwo ein Rettungswagen kommt mit Martinhorn, aber ich sehe ihn nicht, einfach wegen dem ganzen Blaulicht. Und deshalb bin ich froh, dass sich jetzt endlich das Bundesverkehrsministerium dem Ganzen angenommen hat.
Gott sei Dank.
Und da endlich mal Recht und Ordnung reinbringt.
Ja, also wirklich mal.
Ganze, ne? Blaulichtthema.
Das ganze Blaulicht, ich kann es nicht mehr sehen.
Nee, wirklich nicht. Gut, aber darüber würde ich sagen, sprechen wir nach dem Intro. Bis gleich.
Bis gleich.
Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Splint.
Ja, da sind wir wieder. Wie ich immer so schön sage.
Da sind wir wieder. Du weißt manchmal gar nicht, ob Werbung läuft oder nicht, aber da sind wir halt wieder.
Ja, genau. Also ich weiß es tatsächlich auch überhaupt nicht. Ich bin da immer genauso unvorbereitet wie jeder andere auch. Also wir beide sind da immer genauso unvorbereitet. Aber wir bekommen ja mal laufend Feedback zum Thema Werbung und was gerade für Werbung läuft.
Ist immer schön, dass ihr uns auf dem Aktuellen haltet, was ihr so für Werbung gehört habt. Wir sind da immer ganz spannend. Ich habe gehört, Tinder ist gerade raus. Wir verkaufen gerade irgendwie Telefon.
Ach so, ist mir tatsächlich, genau, bei Retterview Shorts, unserem anderen Format, das ich ja nur wärmstens empfehlen kann, da ist mir das auch aufgefallen, wo wir übrigens die Charts gestürmt haben, also gelauncht und direkt hochgeschossen.
Genau so, in die Richtung, also das war wirklich toll und danke für den Support, ich glaube Top Gesundheit auf Platz 2, dann sind wir auch schon mal unter die Top 40 der Top Podcasts in Deutschland gekommen, nicht schlecht, dürft ihr gerne weitermachen.
Genau. Wir hatten ja am Anfang, wir hatten zwischendurch mal so ein paar rettungsdienstspezifische Themen, aber wir dachten uns, wir werden das Rettungsdienst dann doch, also diesen Fokus Rettungsdienst jetzt doch eher hier auf dem Hauptpodcast belassen und dann da immer so kleine medizinische Fakten als Snacks verpackt präsentieren. Zum Beispiel auch das Thema plötzlicher Kindstod. Da gibt's jetzt endlich eine bahnbrechende, eine bahnbrechende Erkenntnis. Und dafür müsst ihr aber tatsächlich jetzt mal in die Retterview Shorts klicken und euch das anhören.
Genau, einfach Folge 10 suchen und dann anklicken, teilen, ganz wichtig. Viele Muttis haben uns schon geschrieben, auch werdende Mütter, und sind ganz froh über die Erkenntnis. Die fragen schon, wann es denn bald diese Tests gibt. Mehr möchte ich nicht verraten.
Ja, ansonsten gab es auch unschöne Ereignisse. Also die Ereignisse haben sich ja voll überschlagen, muss man einfach mal so konstatieren. Wenn wir mal kurz zurückblicken, wir hatten ja zuletzt gesprochen über den Gemeindenotfallsanitäter und dann kam schon die Feuerwehr Köln-Folge, ne? Habe ich das richtig?
Genau, erst der Gemeindenotfallsanitäter und die Gemeindeschwester, dann unser Golcher-Jung von der Feuerwehr.
Genau. Die Folge fand ich übrigens richtig gut mit Christian Miller, also auch vom Ton, von der Qualität, einfach eins mit Sternchen. Und der erste Gast, glaube ich, der es geschafft hat, wenn ich ihm 5 Fragen einfach in einem Satz gestellt habe, alle 5 abzuarbeiten.
Wir waren schon erstaunt, als wir vor Ort waren, ne? Und er hat das wirklich gemacht, dachte so, er hat eine Frage verpasst. Nee, hat er beantwortet. Hat er.
Ja, echt krass. Aber ja, zum Thema Gemeindenotfallsanitäter. Also, wir haben ja über dieses Projekt gesprochen, das vorgestellt und das natürlich auch kritisch beleuchtet. Übrigens haben sich viele gemeldet und sagten, ja, es gibt ja schon den Hanse-Sani, gibt's ja im Norden. Kannst du den Hanse-Sani in Bremen? Gibt's den?
Noch nicht gehört. Genau. Ja, das wurde mir übrigens auch sehr zur Last gelegt, dass ich darüber gar nichts weiß. Über die
Da sind wir direkt beim Thema. Also der Christian sagte ja, er hat noch nie was vom Gemeindenotfallsanitäter gehört gehabt und da erreichte uns eine E-Mail aus dem völligen Nichts. Und diese E-Mail war ein einziger Angriff. Anders kann man es nicht formulieren. Wir sagen nicht, von wem es ist, aber ich muss sagen, ich hatte mich da mal schlau gemacht. Und je mehr ich herausgefunden habe, desto schockierter war ich tatsächlich auch, dass man in solchen Positionen solche E-Mails schreibt. Denn man kann es nicht anders sagen, also die E-Mail begonnen mit, also erstmal verbietet sich die Folge, weil der Christian hat ja gar keine Ahnung. Er kennt das Ding ja gar nicht. Dann war der ein anderer Satz, der da fiel, war, wie kann man überhaupt nichts davon gehört haben? Das wäre ja schon unzählig veröffentlicht. Und also allein, dass man davon nichts gehört hat, ist ja eigentlich unmöglich. Und Das waren so die Kernhalte. Und genau, dann, wir würden, der Podcast hätte gestrotzt vor Falschbehauptungen, wäre eigentlich alles eine Katastrophe und man könnte dem ja kritisch gegenüberstehen, aber das wäre trotzdem alles falsch, was wir da gemacht hätten. Und das war so einfach dann Ende. Also keine konstruktive Kritik in irgendeiner Form, ein, das hättet ihr so nicht sagen dürfen, das habt ihr falsch gesagt, überhaupt nicht vorhanden, irgendeine Form von Dialogfähigkeit, einfach nur mal so ins Off geschossen.
Und wir wären ja nicht Retterview, wenn wir nicht da drüber stehen würden und uns nicht auf dieses Inkonstruktive einlassen, sondern haben da natürlich konstruktiv versucht mal zu antworten. Also ich habe zuerst ja antwortet.
Christian hatte sich dann wirklich sehr konstruktiv, er hat ihm, muss man dazu sagen, sämtliche Möglichkeiten auch geboten, sich zu äußern.
Ja, wir wollten ihn sogar hier in diese Folge holen und ihm die Möglichkeit geben, ein kleines Statement dazu abzugeben vielleicht, ne, zu unserer Kritik, die wir natürlich auch ausgeführt haben, weil wir natürlich auch versuchen, es einmal vom anderen Blickpunkt zu betrachten. Hat er aber nicht gemacht.
Nee, die Chance hat er verpasst. Er hat stattdessen dann mit einer Mail geantwortet, wo er irgendwie so schon mehr Punkte, das muss man ihm zugutehalten, mehr Punkte aufgeführt hat, als ich erwartet hätte, weil der Rettungsdienstler neigt nun mal zu Übertreibungen, ja. Also allein uns von unzähligen Fachzeitschriften zu reden, fand ich jetzt schon ein bisschen übertrieben. Also so viele waren es jetzt auch nicht. Und man muss dazu sagen, es ist jemand, der an diesem Projekt beteiligt ist, also ein Interesse hat, dass dieses Projekt fortbesteht. Und ich habe da schon so ein bisschen eine Art von Lobbyismus wahrgenommen, muss man ganz klar sagen. Und er hat Punkte aufgeführt, damit ihr mal wisst, worüber wir hier sprechen. Also das waren keine falschen Behauptungen, sondern ein Punkt hat er vorgeworfen, wir hätten gesagt, es würden 40% ins Krankenhaus gebracht werden, obwohl der Gemeinde Notstand vor Ort wäre. Das wäre Quatsch. Man würde höchstens 30 ins Krankenhaus transportieren. Und dann dachte ich mir so, also irgendwie müsste ich mich doch stark geirrt haben, wenn ich da falsche Zahlen genannt hatte. Und dann hatte ich tatsächlich einfach mal geguckt oder reingehört. Ich glaube, Minute 35 roundabout haben wir darüber gesprochen. Und habe ich gehört, was habe ich denn da gesagt? Und ja, ich habe es nicht falsch formuliert. Es ist einfach nur eine Wortklauberei. Er sagt, das stimmt nicht, 40%. Ihr habt nur, wir transportieren höchstens 30. Ich habe gesagt, 40% kommen ins Krankenhaus und ja, davon werden 30% mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Das ist so 17, glaube ich, plus 15%. Ich habe die Zahl jetzt nicht bei 100% im Kopf, aber es waren so knapp 30%. Der Rest ist entweder mit dem Privat-Pkw ins Krankenhaus gekommen oder aber mit dem Taxi. Also letztlich sind 40% im Krankenhaus angekommen, genau das haben wir gesagt. Und er hat es halt anders, also das war die Diskussion, die wir geführt haben. Das war keine, hier sind Falschbehauptungen im Raum. Falschbehauptung wäre gewesen, ich hätte gesagt, die transportieren 50% ins Krankenhaus, also selbst über diese 10% könnte man ja diskutieren, wir transportieren in Wahrheit sind es 1%. Das wäre eine Falschbehauptung dann von meiner Seite.
Versteht uns nicht falsch, wir lieben Diskurse und wir lieben auch, wenn ihr dagegen schießt und sagt, also so ist es jetzt nicht oder das sieht man anders, macht das bitte, schreibt uns und so weiter, aber konstruktiv. Und es ging hier wirklich um dieses konstruktive Austauschen, was hier einfach nicht stattgefunden hat. Und das hat uns doch ein bisschen empört, worauf wir halt versucht haben, das Ganze mit Fakten zu belegen. Deswegen tun wir das hier auch gerade nochmal. Und wir finden es einfach schade, dass die Person nicht meint, mit uns hier nochmal den Diskurs öffentlich zu führen. Hätten ja auch
aber
den Namen.
Aber ihr merkt ja auch gerade, dass ich gerade 2 Minuten gebraucht habe, um euch zu erklären, worum es eigentlich ging. Also genau auf dieser Kleinteiligkeit haben wir uns bewegt, auf diesem kleinteiligen Niveau. Also da muss man halt auch sagen, er war da fern, weit ab von den Behauptungen, die er in seiner ersten E-Mail aufgestellt hat, von wegen strotzt vor Falschbehauptungen und so. Und es ist einfach nur eine reine Wortklauberei gewesen letztlich und weckte auch in mir den Eindruck, dass man hier zwanghaft versucht, dieses Projekt schön zu reden. So, ob das jetzt gut ist oder nicht, lasse ich jetzt einfach mal kurz offen. Aber man versucht aus meiner Sicht mit genauso einer Wortklauberei. Nee, 40% sind das gar nicht. Es sind 30, die wir transportieren. Es kommen zwar trotzdem 40 ins Krankenhaus, aber nur 30, die wir transportieren. Ist für mich einfach eine klassische Beschönigung von Zahlen.
Genau.
Und Zahlen lügen nicht. Das ist einfach so. Da kann man auch nicht viel diskutieren. Und ich habe dann auch an der Stelle gesagt, weil er sagte, es verbietet sich ja überhaupt, so eine Folge aufzunehmen, wenn der Christian es gar nicht kennt. Ich sagte, eigentlich verbietet es sich, mit Ihnen eine Diskussion zu führen. Aber ich antworte Ihnen dann doch gerne jetzt mal darauf. Hat sich danach nicht mehr gemeldet. Was man aber sagen kann, es haben sich andere Gemeinde-Notfallsanitäter gemeldet. Und da hatte man eben eine Form von sachlicher Äußerung und Kritik. Einer hat zum Beispiel gesagt, dass er sagte, ja, er kann das, also er wäre Gemeindenotfallsanitäter der ersten Stunde und er kann das verstehen, wenn man von extern auf dieses Projekt blickt, fand das sehr interessant, unsere Ansicht, und sagt, er kann das verstehen, wenn man in diesem Projekt nicht beteiligt ist und von extern draufblickt, dass man das so sieht, wie wir das sehen. Er sagte, er persönlich findet das Projekt sehr gut, weil er eben findet, und ich habe mich da mit einigen unterhalten, die sehen das so als einzigen realistischen Exit, wenn man keinen Berufswechsel anstreben möchte, Schrägstrich kann. So die Alt-RAs, Rettungsassistenten, die jetzt irgendwie, keine Ahnung, noch 10 Jahre oder so bis zur Rente haben oder 15, die sagen, die wollen das nicht mehr, diesen Stress auf dem Rettungswagen, dieses zum Patienten eilen. Die wollen lieber gemütlich mit diesem Auto zum Patienten fahren, dann ein bisschen mit denen reden, ein bisschen Käffchen trinken, ach ja, und so machen sie das doch so und so. Sowas möchten die. Die erfahren eine ganz andere Form der Dankbarkeit, das sagen die dann eben auch. Und insofern sehen die das Projekt eben sehr positiv und diesen Aspekt kann ich auch verstehen, sage ich ganz ehrlich, so habe ich das tatsächlich noch nicht betrachtet. Ich dachte eher, da wäre so eine grundsätzlich vielleicht auch so eine Ablehnung, dass man das jetzt auch noch machen muss, aber die sehen das ja sehr tatsächlich positiv. Nicht, ja.
Und in der Provinz sagt auch einer, muss man erfinderisch werden tatsächlich, weil viele Ärzte, wie wir auch schon gesagt haben, nun mal, die auf dem Land arbeiten, nun mal Ü50 sind teilweise. Die jungen Ärzte gehen ja eben alle weg und man versucht hier eben wieder was einzuführen, sowohl die Gemeindeschwester als auch den Gemeindenotfallsanitäter. Und da haben sich eben auch viele positiv geäußert, nicht nur ältere Kollegen, sondern auch jüngere Kollegen, das fand ich ganz erstaunlich. Auch als ich dann hier bei mir wieder im Kreis das mal angesprochen habe, natürlich die Älteren kannten die Gemeindeschwester noch und fanden das eigentlich ganz interessant, beide Projekte mal zu sehen. Das mit Schwester Agnes, das kannten sie dann schon, aber dass ein Notfallsanitäter das auch machen kann, da haben sie, ach ja, das würde ich vielleicht auch noch machen jetzt so, weil Rettungsdienst, naja, das wird so langsam ein bisschen anstrengend.
Wo ich das Wort Projekt gerade in den Mund genommen habe, wir haben natürlich einen Fehler gemacht bei unserer Recherche und haben die Gemeindenotfallsanitäter als Modellprojekt bezeichnet. Da müssen wir zugeben, das war tatsächlich falsch gesagt. Es ist kein Modellprojekt mehr und danke für diesen Hinweis auf jeden Fall. Das geben wir hiermit nochmal weiter als Korrektur.
Ja, aber ja. Letztlich muss man halt sagen, mein Grundgedanke dahinter war ja, dass ich sage, also man fühlt ja hier eine Lücke, für die der Rettungsdienst nicht originär zuständig ist. Das ist ja nun mal eigentlich eine Hausarzttätigkeit. Die Hausärzte kommen aber nicht mehr raus. Deshalb greift der Rettungsdienst hier ein. Und man muss sich halt perspektivisch überlegen, wie löst man das Problem? Lösungsvorschlag 1 wäre, die Ärztekammer sagt, nö, wir haben hier einen Bedarf, also ist jetzt keine freie Facharztwahl mehr, wer Medizin studiert, sondern du wirst quasi zu einem Facharzt verpflichtet, musst das dann machen und so stopfen wir unseren Bedarf. Das wäre die eine Möglichkeit, würde nie passieren. Ja. Die andere Möglichkeit ist, okay, man muss perspektivisch den Rettungsdienst dahin entwickeln, dass der auch sowas macht. Da muss man das aber halt auch dann letztlich irgendwo den Leuten am Anfang auch mal verkaufen, so finde ich zumindest mal am Anfang der Ausbildung mal sagen, übrigens kann passieren, dass ihr am Ende das machen müsst, das machen müsst, das machen müsst, aber prinzipiell mit denen, denen wir jetzt da gesprochen haben, die sehen das Projekt eigentlich so sehr positiv und eben als guten Exit aus diesem sehr stressigen Rettungsdienstalltag.
Gut verkaufen ist das Stichwort. Achtung, es kommt wieder eine Semi-Überleitung. Und zwar zum nächsten Thema. Da gab es eine Retour, eine Reklamierung. Das Blaulicht. Ja. Möchten die Kunden gerne wiedergeben, beziehungsweise unsere Bürgerinnen und Bürger fühlen sich zu übersignalisiert durch Rettungswagen beziehungsweise allgemein Einsatzfahrzeuge. Und man überlegt sich jetzt in der Politik eine Begrenzung von Signalen auf einem Fahrzeug festzulegen. Das heißt also, dass nur eine gewisse Anzahl von Leuchten bzw. Helligkeit hier festgelegt wird, damit die Leute nicht zu sehr gestört, geblendet, was auch immer werden.
Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, mich würde ja mal interessieren, ob wirklich die Menschen das Problem sind oder ob beim Bundesverkehrsministerium einfach sich irgendeiner dachte, nö, also das provoziert mich jetzt hier viel zu sehr, dass die jetzt auch noch so viel Blaulicht haben. Also, um das Ganze mal aufzuschlüsseln,
vielleicht braucht er seinen Job noch und sagt, ich muss mir was Neues ausdenken. Ah, ja, wunderbar, ein Projekt über Signalisierung.
Richtig. Also ich glaube, der Kerngedanke, der dahinter steckt, ist, das muss man schon mal so festhalten, viele Aufbauhersteller schaffen im Prinzip mit neuen Rettungswagenaufbauten nichts Neues mehr, was den Innenraum anbelangt. Also ich glaube, da ist man einfach am Ende seiner Konzepte, da kann man nicht mehr rausholen. Also was passiert? Die müssen natürlich vom Äußeren irgendwas Neues machen.
Nehmen wir es genau. Mal so.
Und da nehme ich schon wahr, Thema Tigis, dass man da wirklich dazu neigt, wir schöpfen jetzt einfach Lampen ohne Ende aus. Also wenn man schon mal guckt, die Lampen sind mehr geworden. Das ist
ja,
wirklich
so. Ja, auf jeden Fall. Oder da gibt es wirklich der Delphis zum Beispiel, der diese UFO-Scheinwerfer da hatte, die nach oben wanderten.
Ich habe mal gezählt, 16 Blaulichter nach vorne. Also wirklich ein leuchtender Querstreifen und dann in diesem Ding. Und das Problem ist jetzt, und das ist wohl, das kann man nicht wegdiskutieren, dass der Mensch oder das menschliche Auge im Blinken besser war als ein konstantes Licht. Deshalb blinkt Blaulicht. Und das Problem ist jetzt natürlich, dass wenn ich jetzt so viele Lampen habe, die überhaupt nicht aufeinander abgestimmt blinken, sondern einfach in jeder Sekunde blinkt eine andere, dann habe ich kein Blinken mehr, sondern immer leuchtet irgendwas. Ja. Und aus der Ferne vermutet man dann oder sagt man dann, dass das Fahrzeug nicht mehr gut sichtbar ist. Also es verschwimmt quasi in einem einzigen Leuchten. Und das kann ich so schon nachvollziehen. Also ich finde, man hätte sich in diesem Zusammenhang mal generell darüber unterhalten können, ob man überhaupt noch mal, also ob das Blaulicht überhaupt noch Stand der Wissenschaft ist. Also das Blaulicht kommt ja nun mal aus einer Verdunklungsstrategie aus 1945, dass man es eben nicht mehr sieht ab einer gewissen Höhe. Also ich habe auch was gelesen, dass Rot und Gelb eigentlich besser sichtbar ist als blaues Licht.
Ja.
Darüber hätte man, finde ich, mal sinnvoll diskutieren können. Aber man muss halt sagen, also ich verstehe halt nicht so ganz, woher das auf einmal kommt. Kann man hier Unfälle verhindern? Das frage ich mich ja. Kann man hier wirklich Unfälle verhindern? Weil wenn ich mir mal so angucke, die Unfälle bis jetzt, die waren halt das klassische, zwei Frontblitzer, zwei Balken oben. Die haben genauso viele Unfälle wie jetzt die RTWs. Und es sind immer Frontunfälle. Und
das muss man durchaus mal untersuchen. Ja auch, ne? Also gucken, ob das wirklich daran lag. Die andere Sache ist, technisch einfach nachts vielleicht die Blaulichter doch etwas dimmen zu lassen, was ja möglich ist, ein Fotosensor einbauen. Es gibt teilweise Kreise, die sagen, dass es gibt so einen Powerblitz nach vorne hin in der Mitte. Die sollen den ausschalten, damit das nicht in der Nacht doch zu hell ist, eben dieses Verschwimmen und Blenden. Ne? Aber jetzt Signale abzuschrauben oder wegzuschrauben, weniger zu machen, sorgt dafür, dass man am helllichten Tag, und die Sonne scheint nun mal jetzt auch ganz stark, eben nicht mehr so sichtbar ist. Ja, und ich muss sagen, also am Tag so eine LED-Blaulichtfunzel, die sehe ich jetzt auch nicht mehr so doll im Spiegel.
Genau, deshalb sind die meisten Unfälle tatsächlich auch tagsüber.
Ja.
Und ich habe mich halt gefragt, im Prinzip kann man ja so viel Blaulicht ranschrauben, wie man will. Man müsste ja einfach eigentlich nur festhalten, dass man sagt, dass nicht, also dass es zu 50-50 getrennt sein muss und dass quasi immer 50% an sind und 50% nicht, aber dass es nicht möglich ist, dass ganz viele verschiedene in verschiedenen Rhythmen blinken, sondern dass quasi das immer abwechselnd ist, oder wie man es vom klassischen Drehspiegel vielleicht kennt. Ein
kleines Lichtkonzept mit einmal los, kann man ja durchaus machen.
Das ist ja jetzt auch drin, Lichtgeometrie und was weiß ich, was da alles genannt wird. Also man hat das jetzt auch schon wieder ein bisschen angepasst und korrigiert.
Ja.
Aber das ist im Prinzip so das, was dahinter steckt. Übrigens, ob das jetzt so notwendig war, was darüber zu diskutieren.
Beende deinen Satz ruhig. Ich unterbreche dich einfach immer nur, so, wenn ich meine. Dass wir den Blaulicht übrigens nach oben sehen, das kriegen wir oft mit, denn wir haben ja die Anweisung, Blaulicht nachts anzumachen, um den Hubschrauber zu zeigen, wo der Landeplatz ist. Und tatsächlich berichtet man dem Hubschrauber, dass man uns so gut wie nicht sieht.
Genau, 200-300 Meter aufgrund der Streuung in der Atmosphäre soll man es auch nicht mehr sehen, damit eben die Bomber früher im Zweiten Weltkrieg nicht wussten, wo das Fahrzeug ist, und somit, das war halt Verdunklungsstrategie oder das Verdunklungskonzept. Und das habe ich mich nämlich auch schon öfter gefragt. Ich habe mir auch mal so Videos angeschaut, irgendwie, wenn so ein Hubschrauber fliegt und so, man sieht es aber echt nicht, das ist echt, echt krass. Und genau, ich denke halt, der Frust ist jetzt nicht, ich habe damit einen diskutiert, der war auch wieder auf einem sehr guten Niveau, der fing dann an mit, ja, die Rettungsdienste tun hier so, als würde man Hundewelpen töten oder was weiß ich.
Ja, ich sag, darum das tut geht man es auch. Nicht.
Es geht darum, dass man seit Jahren dem Rettungsdienst Reformen schuldig ist. Und jetzt fängt man mit sowas an. Also das kommt nun mal so an, so haben wir keine besseren Probleme, so nach dem Motto. Ich finde das aus, als wäre so das Letzte, worüber man sich das mal hätte unterhalten können. Genau, und deshalb ist das, glaube ich, einfach so negativ angekommen, dieses ganze Blaulicht-Ding.
Ja, einfach, weil man sich auch jetzt gerade so sieht wieder, dass viele, viele Unfälle passieren mit Rettungsmitteln, wenn ich mir mal so umgucke. Und plötzlich kommt diese Debatte auf, wir müssen das Blaulicht mal ein bisschen reduzieren. Wird für die Bürger dann auch nicht verständlicher.
Man muss halt auch sich darüber im Klaren sein, die Autos sind immer besser gedämmt und letztlich das Licht, das Visuelle ist die letzte verbleibende Chance irgendwie, um auf sich aufmerksam zu machen und das dann jetzt noch einzuschränken. Also da muss man sich auch wirklich sehr, sehr sicher sein, dass das sinnvoll ist, denn klassischer Kreuzungsunfall, also ich sehe den RTW nicht. Wenn er in die Kreuzung reinfährt, sehe ich nichts, wenn der keine Blitzer vorne, also keine Intersection Lights hat. So.
Ja. Auch für uns unverständlich. Wir sind gespannt, was dabei rauskommt. Die Debatte ist entbrannt und wir werden ja sehen, ob wir irgendwann mal ein paar Blaulichter ausmachen müssen.
Genau.
Ja. Worauf wir wieder verzichten müssen, ist mal wieder ein Bonus. Ne? Es kam ja ganz, ganz frisch rein. Ja. Es gibt mal wieder keine Anerkennung. Ich nenne es einfach Anerkennung. Das Geld ist mir eigentlich, es geht mir eher um so
eine... Wieso? Es gibt doch einen steuerbefreiten...
Ja, toll.
Mhm. Steuerbefreiung für einen Boni.
Ja, das
gibt es ja.
Bringt mir leider nicht immer so viel beim Arbeitgeber. Aber um da mal kurz anzufangen. Also natürlich hat man hier wieder einen Corona-Bonus beschlossen für unsere Pflegekräfte. Auch vollkommen verdient. Ne?
Also nicht mal wieder ein, man hat den Corona-Bonus seit 2020 schuldig ist. Den hat man jetzt beschlossen endlich.
Gab es nicht schon welche oder war das so vereinzelt nur?
Nee, das waren immer steuerbefreite Sachen. Also so bis so und so viel steuerbefreit. Jetzt hat man wirklich von staatlicher Seite 1 Milliarde Euro in die Hand genommen, das geteilt. 500 Millionen gehen an Altenheime, 500 Millionen gehen an Krankenhäuser. Dort vermehrt auf ITS soll das wohl. Ich habe schon gehört, dass es sogar Krankenhäuser gibt, die sagen, wenn du keine Fachweiterbildung, Intensivpflege hast, kriegst du ja nichts. Genau, das wurde jetzt beschlossen. Die CDU hat noch einen Antrag eingereicht und gesagt, wir würden das gerne erweitern auf MFAs und auf Rettungsdienste. Mhm. Da muss man schon mal positiv hervorheben, dass Rettungsdienst mal explizit erwähnt wurde. Und die AfD und die Linke sowie die CDU-CSU haben auch für diesen Antrag gestimmt. Allerdings hat die Ampel dagegen gestimmt und sich aber trotzdem dafür gelobt, dass sie ja jetzt hier diesen Corona-Bonus auf den Weg gebracht hätten und dass es ja sogar jetzt für Rettungsdienste und MFAs eine Steuerbefreiung rausgehandelt hätte. Ist halt genau dieselbe Problematik wie vorher. Also die Steuerbefreiung bringt mir nichts, wenn der Arbeitgeber sich keinen Bonus leisten kann. Also ich weiß nicht, was die für Vorstellungen haben, wie viel Geld im Gesundheitswesen unterwegs ist, im Rettungsdienst. Aber wir schreiben ja immer noch 2022 mit Stift und Papier und bewegen nicht elektrische Tragen. Wo soll jetzt auf einmal Geld für einen Corona-Bonus herkommen?
Also das muss man sich ja mal fragen. Einfach mal in die Hand nehmen, ne? Als Anerkennung für die Mitarbeiter. Das geht leider nicht. Das funktioniert nicht. Und für mich kommt es auch darauf an, auch, dass man mal ein bisschen gleichberechtigt gesehen wird. Also, dass man sich gleichberechtigt sieht. Darauf kommt es mir eben auch an. Und es gibt hier immer noch eine Klassentrennung. Also, wenn man es mal so böse nennen darf. Ja, es gibt die Pflegekräfte und es gibt den Rettungsdienst. Mal sind wir im Gesundheitssystem mit drin, wenn es darum geht, Regeln zu befolgen, Anweisungen zu machen bezüglich, was wir dürfen und nicht dürfen. Und wenn es dann aber um solche Boni geht, wird teilweise nur von einem Transportdienst geredet, auch im Rettungsdienst. Das finde ich schon mal schade, dass man das so sieht, obwohl wir die Debatte Notfallsanitäter jetzt gerade so offen haben.
Ja, den Leuten, oder ich glaube halt tatsächlich, der Politik ist einfach nicht klar. Es spricht ja auch keiner darüber, was der Rettungsdienst genau macht und wie eigentlich die Patienten von A nach B kommen. Ich glaube, das wissen die einfach nicht. Das wissen die nicht. Die wissen nicht, dass die Intensivpflegekraft, wenn die jetzt auf einem Zimmer hatte, das kontaminiert ist, dass dann ein Reinigungsdienst kommt, das sauber macht, dass das bei uns nicht so ist, dass wir die sind, dann den RTW dann putzen dürfen, wo wir überhaupt nicht für ausgebildet sind, muss man auch mal ganz klar dazu sagen. Ich glaube, das wissen die einfach nicht. Die wissen auch nicht, dass die Pandemie in den Altenheimen und im häuslichen Umfeld begonnen hat und dass diese Patienten wir die Hausbesuche in der Quarantäne gemacht haben und was weiß ich. Und dass diese auch irgendwie ins Krankenhaus kommen mussten. Ich glaube, das wissen die einfach nicht.
Ja, ihr dürft dreimal raten, wer also quasi zuerst an den Patienten mit Corona wahrscheinlich dran
war. Das muss man halt ganz klar festhalten. Die Altenheime, dass die jetzt sofort was kriegen, auf jeden Fall, weil die haben es ja als Erste dann quasi auch mitbekommen, im ganz großen Stil. Mhm. Aber ich würde schon sagen, dass man mal hätte hingehen können und sagen können, okay, was sind denn jetzt wirklich Berufsgruppen, die einen Bonus verdient haben? Und das jetzt mit der Pflege, das war jetzt wirklich eine reine Prestigeaktion, damit man sich selbst auf die Schulter klopfen kann und sagen kann, wir haben was für die Pflege getan und unserem Antrag haben alle zugestimmt. Und das finde ich einfach nur wieder typisch Politik. Und ja, ich wollte mir die Debatte dazu nochmal anschauen. Tatsächlich bin ich mal gespannt.
Ja, also wie gesagt, versteht es nicht falsch, wir gönnen es der Pflege, sie tun viel, sie haben auch schon viel getan, aber ich denke, da gibt es eben auch andere, oder wir denken, es gibt auch andere Berufsgruppen, die das eben genauso getan haben und teilweise unter weitaus schlimmeren Bedingungen oder schlechteren Bedingungen. Ansonsten haben wir noch was anzukündigen, eigentlich noch ein, zwei mehr Sachen. Ihr seht uns quasi das erste Mal und auch das zweite Mal live. Live, ja.
Genau.
Aber das erste passiert schon im Juni.
Und da auch quasi zum Anfassen live.
Oh, Na, was du wieder vorhast. Auf jeden Fall sind wir sind auf der Interschutz zu finden. Ja, nämlich am 23. und 24. Juni seht ihr uns da. Also kommt lang, seid aufmerksam, quatscht uns an und wir sind gespannt auf eure Gespräche und was ihr so mitbringt, erzählt. Wir werden, ich hoffe mal, dass es besser wird als dein letzter Besuch auf der Rettmobil, wo du ja fast gar nichts mitbekommen hast von der Messe selbst.
Ich denke mal, es wird wieder so sein, denn wir sind ja fest oder mehr oder weniger fest. Ich denke mal, wir werden schon mal rumgehen kurz, aber eigentlich sind wir diesmal an einem festen Stand, und zwar bei den Johannitern. Hannover, Niedersachsen, irgendwas. Und das bedeutet im Prinzip, dass ihr dann quasi, ich weiß nicht, wie der Landesverband drin
genannt ist. Ja, wir sind auf jeden Fall beim großen Johanniterstand. Da könnt ihr mal nachgucken, da sind wir auf jeden Fall.
Und das heißt, ihr könnt da natürlich, das ist mir nämlich auf der Redmobil aufgefallen, dass alle mal gefragt haben, an welchem Stand bist du denn? Hm. Ich sagte halt, ja, ich gehe halt durch die Gegend. So, und jetzt können wir euch dann endlich mal einen Stand nennen, wo wir denn dann sind.
Ja. Genau. Er wird auch wirklich schön. Also wirklich, da kann man sich auch viel informieren. Ihr habt da also nicht nur uns zu gucken, sondern informiert euch da ruhig mal. Wir freuen uns auf jeden Fall.
Informiert euch mal über die Johanniter, genau.
Ja.
Werdet Fördermitglied.
Ja.
Richtig.
Ansonsten gibt es noch im September einen Auftritt. So einen richtigen Auftritt.
So einen richtigen Auftritt.
Mit Bühne und Mikrofon. Und wir wissen auch gar nicht, was wir da machen sollen. Aber wir machen es.
Genau.
Ja, nämlich auf dem 1Live Podcast Festival am 9.9.
Auf dem 1Live Podcast Festival am 9.9.
Ich habe ein Echo, glaube ich.
Ja, ja, genau. Nee, das ist tatsächlich so. Also schön mitschreiben, alle Sokos und was es da so gibt, mitschreiben. Ah, am 9.9. Podcast Festival 1Live in Köln.
Genau.
Im Art Theater. Ich weiß nicht, wie es heißt, Köln-Ehrenfeld. 138 Leute dürfen kommen, inklusive Gästeliste. Ich habe noch gar keine Gäste.
Hast du noch keine Gäste für die Gästeliste?
Genau. Und dann werden wir im Prinzip 2x45 Minuten da erzählen. Und wenn ihr mal wissen wollt, wie das dann so ist oder ablaufen wird, dann schaut doch einfach mal, gebt einfach mal ein gemischtes Hack live. Weil das 1Live Podcast Festival gab es schon mal mit Felix Lobrecht. Ich denke mal, die werden auch wieder da sein irgendwo. Und das wird auf jeden Fall eine coole Nummer.
Ja. Ich habe übrigens letztens wieder geguckt, auf dem Weg nach Greifswald mit meiner Oma zusammen. Und die hat sich scheckig gelacht. Über die beiden.
Krass.
Genau. Ansonsten eine Sache haben wir noch, bevor wir jetzt wirklich zum Hauptthema kommen. Wir wissen, wir reden hier schon fast wieder eine halbe Stunde nur, aber das ist ja auch gut.
Nicht so. Nur fast.
Ja, ich gucke auch gerade. Bei mir steht so eine 27 drauf. Kommt drauf an, ob ich nochmal.
Ja, auch. Ja, okay.
Das ist noch nicht eine halbe Stunde. Mal gucken. Was war in Frankfurt los? Also klar, Frankfurt, Eintracht, aber danach, das gab es so ein kleines Beigeschmäckle, nicht nur ein kleines. Ja, darüber hast du bzw. Notruf Frankfurt ja ganz doll berichtet, nämlich Leute stürmten, wenn man es jetzt mal ganz reißerisch beschreibt, einen RTW.
Ja. Und zwar von allen Seiten, sogar von oben. Einer ist draufgeklettert, also ihr habt es bestimmt mitbekommen. Einer ist auf den RTW oben geklettert, dann sind sie hinten rein, haben sich auf die Trage sogar draufgelegt. Und völlig krass einfach, diese Menschenmenge ist da völlig eskaliert. Ja. Also der Notruf Frankfurt, also der Chris Grüne und sein Kollege, die sagten, es war schon trotzdem keine negative Stimmung irgendwie, die jetzt drohte zu kippen. Es war eine übertrieben Stimmung, die einfach viel zu übertrieben war. So, die haben die Leute, da hat dann auch irgendwann gesagt, der Robin wohl, hör mal Leute, geht mal jetzt hier raus gerade, und dann sind sie wohl auch rausgegangen. Mhm. Aber ich dachte mir halt, als ich das auch gesehen habe, wie der auf dem RTW steht, wie wenig Respekt kann man eigentlich vor so einem Fahrzeug haben, das ja nun mal zur öffentlichen Gefahrenabwehr gehört, dass man da einfach so, also ich hätte mich früher nicht mal getraut, einen RTW einfach anzufassen, so, ja, wie bei der Polizei. Dass man da einfach draufsteigt, irgendwie sich dann auch noch cool fühlt dabei, das Ding an dem Ding rüttelt und keine Ahnung, was macht.
Also Leute, ganz empfindliche Geräte, da ist auch noch Sauerstoff mit dran. Na, man möchte sich gar nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn da einer mal dran gezogen hätte oder gedreht hätte und eine Sauerstoffflasche da rausfällt. Genauso wie die ganzen technischen Geräte da drin. Alles super empfindlich. Der RTW ist beschädigt, soweit ich hörte. Muss erst noch wieder repariert werden. Obwohl es jetzt gar nicht so schlimm aussah. Ne? Also, man denkt sich so, man steigt auf so ein Auto drauf und das hält das aus. Aber das sind ja auch nur so ein paar Platten, die da oben drauf sind.
Also es ist halt auch nicht dafür ausgelegt, dass 2000 Tonnen auf dem Trittbrett rumhängen. Ja,
also Gott sei Dank ist hoffentlich die Achse nicht kaputt oder sowas, weil wenn da ein paar Leute, mehr Leute mit drinnen stehen und dann auch am besten noch rumhüpfen, kann das Ding auch einmal ordentlichen Schaden nehmen, und das sind wirklich Kosten. Und diese RTW ist erstmal außer Dienst. Ja, das geht nicht, Leute. Also wir freuen uns mit euch. Ja, wir sind immer gerne bei euch und natürlich jubeln wir auch mit, da wenn dann so ein Sportverein, vor allem der Lokale, dann mal gut gewinnt. Ne, dann ist man auch mit dabei. Aber wir wollen die Kirche im Dorf lassen. ja, und im RTW hat einfach keiner was zu suchen, der nichts mit Medizin oder mit dem Notfall zu tun hat.
Also hier muss jetzt auch ganz klar aus meiner Sicht, ich meine, der Bürgermeister, der ist ja schön mit der Eintracht feiern gewesen. Eigentlich, der muss sich eigentlich ganz klar hinstellen, sagen, Leute, bei aller Liebe, das ging überhaupt nicht. Mhm. Und wenn man das nicht macht, dann machen die Leute das ja wieder und wieder und wieder. Das ist ja das Problem. In dem Video siehst du ja auch irgendwie keine Form von Sanktion. Da ist ja keine Polizei oder so, die sagt, das geht nicht. Also das erweckt so den Eindruck, solange man oder sobald man in einer großen Menschenmenge ist, ist alles erlaubt.
Ein bisschen genau später dann auf jeden Fall schon. Ne? Also da kam dann schon die Polizei. Die Frage ist, wie lange hat es gedauert? Ne? Natürlich.
Ja, irgendwann haben die, glaube ich, den Notruf gedrückt. Gibt übrigens auch Videos davon von Abschleppfahrzeugen, die das nicht so lustig fanden, dass die Leute hinten drauf saßen. Die haben nämlich einfach Gas gegeben und dann sind die Leute alle runtergefallen. Ja, genau. Kannst du natürlich mit dem RTW nicht machen. Und
kannst du machen, aber...
Sieht halt doof aus.
Sieht halt schade aus und das ist auch deine Arbeit, die du dann hast.
Ja. Ja. Vor allem, genau, stimmt, du fährst ja dann wieder dahin. grundsätzlich muss man sagen, ich habe ja die Kommentare so gelesen, jetzt dann da so als so aufzutreten, also das wäre uns ja nicht passiert und denen hätten was gezeigt und bla bla bla. Ja. Also erstmal muss man sagen, die haben halt korrekt reagiert, die haben das Ganze deeskaliert. Man kann das nämlich auch eskalieren lassen und wenn man die Leute da rausschubst, was meint man, wie schnell man da 2 gegen 100 ist? Und dann ist es nämlich, dann werfen sie einem die Karre wirklich um. Also insofern...
Ja.
Da muss man mal kleine Brötchen backen. Also, dass so von außen so, ja, uns wäre das ja nicht passiert, wir hätten uns die Sauerstoffflasche genommen, bla 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 bla.
Da gab es so einige Sachen, die uns geschrieben haben, die können wir hier gar nicht erzählen, was man uns so geschrieben hat, was die Leute am liebsten gemacht hätten mit denen. Aber ja, wer Chris ein bisschen kennt, der kann sich auch vorstellen, dass Chris da so der, ne, ey Amigo, und dann erstmal die Leute da ein bisschen runtergebracht hat. Und das sieht man, glaube ich, auch in dem einen Video auch, dass er da so ein bisschen steht und das ganz gut runterfährt.
Genau, der stand da, hat seine Gefährdeansprache gehalten.
Ja.
Was man halt schon sagen muss, ganz klar, da sind ja so einige Sachen dann zutage getreten. Also die hatten wohl die Zentralverriegelung sowieso drin, und aber aufgrund des Schüttelns und Rüttelns ist die wohl aufgegangen, weil ja quasi, das ist ja ein Mechanismus, der bei einem Unfall in Kraft treten soll, damit man eben das Fahrzeug öffnen kann, unkompliziert seitens der Rettungskräfte, ist natürlich irgendwie doof. Also wir haben auch einen Paniktaster, der aktiviert aber auch nur die Zentralverriegelung. Und wenn die dann direkt wieder aufgeht, also da muss man halt mal ein bisschen nachbessern. Scheinbar, der Markt braucht es ja scheinbar. Also scheinbar sind echt die Zeiten vorbei, wo man den RTW offen stehen lassen konnte und sonst irgendwas. Entweder es wird geklaut, das Auto, stehen die Leute oben drauf oder es wird umgeworfen.
Geht hier einfach los und lasst den offen? Also ganz ehrlich, wir
schließen. Früher in Aachen, genau. Also wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt die Trage rausgeholt haben, dann haben wir den RTW offen stehen lassen, die Trage da rausgepackt und das konntest du machen. Kannst du jetzt auf jeden Fall nicht mehr machen.
Ich weiß auch, in Hamburg, die Kollegen dort haben automatisch verschließbare Türen. Die gehen immer nach einer gewissen Zeit zu, es sei denn, du hältst deine Hand eben davor, weil du kannst gar nicht so schnell gucken, wie da ein Koffer raus ist oder irgendwas anderes teilweise. Also wirklich, wirklich krass, Leute. Ne? Also wo ist der Respekt gegenüber solchen Einsatzkräften und vor allem den Werten da?
Allerdings.
Stellt euch vor, wir rennen in euer Auto. Naja, bevor wir mit dem Thema anfangen, geben wir eine ganz kurze Werbepause. Wenn keine kommt, hört ihr uns sofort wieder.
Ja, ich weiß nicht, ob ihr uns jetzt direkt wiederhört oder eben nicht. es geht heute um eure skurrilsten Einsätze. Wir dachten, wir machen mal einen Community-Aufruf und lassen euch mal erzählen, was ihr denn so für skurrile Einsätze hattet. Denn natürlich, das gemeinsam erlebt man immer mehr als jetzt der Christian und ich. Also wir erleben jetzt nicht jeden Tag hier irgendwie die außergewöhnlichsten Sachen.
Um Gottes Willen, ja. Das wäre auch, glaube ich, ein bisschen, dann doch schon ein bisschen anstrengend.
Ein skurrilen Einsatz, den ich tatsächlich mal hatte, war eine Erfahrung mit der Leitstelle. Das war damals, war ich auf dem KTW. Wir hatten einen Heimtransport von einem Patienten und waren dann auf einer Straße, die sehr lang ist. Also 10 Kilometer, glaube ich, lang. Und in der Stadt war sehr viel los und auf dieser Straße war schon ein Verkehrsunfall, der lief schon. Der war irgendwie 5 Kilometer weiter. Und wir kommen prompt an einem Verkehrsunfall vorbei. Irgendwie Mähdrescher gegen Radfahrer. So, wir natürlich angehalten, erste Hilfe geleistet und dann der Leitstelle gesagt, hört mal, schickt uns doch mal ein RTW hier hin. Dann hieß es, ja, der RTW ist schon unterwegs, der ist sogar schon da. Und dann sagte der Kollege, das kann nicht sein, hier ist kein RTW. Sagt die Leitstelle, doch, der steht im Status 4, der ist auf jeden Fall schon da. Also Leute, wir stehen doch hier, es ist doch weit und breit kein Rettungswagen. Und dann kam nachher raus, die Wache ist quasi aus 10 Kilometer Entfernung gestartet, zum ersten VU gefahren, weil das war ja, genau, da und dachten, das sei die gleiche Straße. Okay. Haben die 4 gedrückt und dachten, sie wären jetzt da. Und dann wurde denen gesagt, nee, ihr müsst weiterfahren scheinbar. Ja. Dann sind die weitergefahren, die Leitsteller von, nö, der ist da. Dann führst du die Diskussion. Ich sage, wir stehen doch hier, hier ist kein Rettungswagen. Doch, der steht in Status 4, der muss auf jeden Fall da sein. Also, ja, genau. Das war eine skurrile Geschichte auf jeden Fall.
Ja. Aber ihr habt uns auch so viel wirklich so viele E-Mails, nachdem Louis und ich das rausgehauen haben, dass ihr uns das schicken könnt. Ich glaube, wir haben noch nicht mal alle durchlesen können, so richtig. Na, wir können heute auch nicht alle vorlesen.
Wir haben auf jeden Fall einige Folgen.
Wir haben nur einige Folgen jetzt. Absolut. Ja, wir werden sie auch aufbewahren und in weiteren Folgen irgendwo mal immer mit einspielen. Vielleicht können wir auch immer so einen skurrilen Einsatz zum Schluss nochmal an einer Folge reinpacken. Ja, kommt
oder wir machen gut. Eine Serie, skurrile Einsätze 1 heute.
Ja, also könnt ihr auch mal mitbestimmen. Und die erste Überschrift, ich nehme das mal raus, nicht mehr eine, die ich mir jetzt hier rausgesucht habe, ist Ehe im Abfluss. Heißt, so habe ich sie jetzt mal genannt. Ja. Der Dominik hat uns da was erzählt. Hey Louis, hey Sammy, ich habe hier mal einen skurrilen Einsatz aus der Freiwilligen Feuerwehr. Der besagte Einsatz müsste jetzt ca. 2 Jahre in der Vergangenheit liegen. Wie man es nicht anders kennt, als FFler wurden wir nachts um 2 Uhr aus dem Bett geholt mit der Alarmierung TH1. Ich so vergesslich, wie ich mitten in der Nacht bin, erstmal bin barfuß zu Fuß zum Gerätehaus der Feuerwehr gelaufen. Ne? Man zieht sich da eben dann um und ab aufs HLF. Auf Anfahrt ging es dann schon los auf dem Faxstand TH1, also technische Hilfe für den Rettungsdienst. Patient steckt fest. Wir haben uns erstmal alles ausgemalt, was es hätte sein können. Vor allen Dingen, wo steckt der denn fest? Wir kommen an der Einsatzstelle an und mein Gruppenführer geht zum Notsaal und fragt erstmal, was Phase ist. Ich hole mir in der Zwischenzeit die Tür- und Öffnungskoffer vom HLF. Ich hörte plötzlich hinter mir ein leises Lachen mit der Aussage, aber nicht vor dem Patienten lachen, ja? Ich habe mir nichts dabei gedacht und wir laufen das Treppenhaus zur besagten Wohnung des Patienten. An der Wohnung des Patienten angekommen, weiste uns ein anderer Kollege genauer auf die Situation hin. Der Patient, männlich 34, steckte mit seiner Hand im Abflussrohr fest. Der Mann hat beim Bierchen wegschütten seinen Ehering versehentlich mit runtergespült. Seine Frau ist nicht zu Hause, wahrscheinlich auch besser so. Wir gehen in die Küche des Patienten und sehen, wie der Patient, als wäre ihm das schon mal passiert, relativ gelassen am Abfluss stand. Seine direkte Aussage zu uns war, ihr müsst mir dringend helfen, meine Frau kommt bald wieder und wenn ich ohne Ring daheim bin, dann wird meine Hand im Abfluss lieber sein. Wir halfen den Patienten aus der misslichen Lage, übergaben ihn den Kollegen vom Rettungsdienst und packten unsere Sachen und fuhren wieder zum Gerätehaus zurück. Das Ende vom Lied für die Verheirateten, passt lieber auf euren Ehering auf oder habt einen Ersatz parat.
Aber in welchem Abfluss?
Also, ich habe es auch nicht ganz verstanden. Ich dachte erst so mit der Hand im Abfluss von der Toilette oder sowas vielleicht, beim Bierchen.
Das hätte ich jetzt noch am logischsten gefunden, aber ja. Wie komme ich denn mit meiner Hand in ganz normalen Abfluss? Also, das passt doch gar nicht.
Ich weiß nicht, vielleicht hat er ja auch, es war ja in der Küche, ne? Nicht im Badezimmer oder sowas, aber da kommst du nicht rein. Ist ja nicht in Amerika, wo die riesen Abflüsse hast. Also
wenn er sie vielleicht so extrem klein gemacht hat und dachte, nur so mit 2 Fingern dann und dann so in dieses U quasi, aber dann hätte ich ja jetzt eher das Ding unten einfach aufgeschraubt.
Ja, richtig.
Und dann das Wasser in Kauf genommen. Muss ja schon die Toilette sein irgendwie. Ne? Aber die Toilette hast du ja nicht in der Küche.
Nee, deswegen, also es muss ja irgendein Abflussrohr geworden, der sich die Hand da reingesteckt hat, auf jeden Fall. Doof mit dem Ehering und dann auch noch reingreifen, aber das passiert, glaube ich, öfter mal. Das ist gar nicht so ein ungewöhnlicher Einsatz.
Mich hätte jetzt mal interessiert, wie die den da jetzt rausgekriegt haben.
Ja. Aufgekloppt, aufgeflext, Seife, irgendwie sowas.
Seife.
Naja, aber ich glaube, Seife brauchte so der nächste Patient. Also ich weiß nicht, was du für eine Story jetzt hier rausgesucht hast.
Ringen um das beste Stück.
Oh ja, das ist eine böse Sache.
Also was für mich mein abgefahrenster Einsatz bislang war, Einsatz, Rückenschmerz, männlich, 60 Jahre. Kurz vorm Eintreffen am Einsatzort über die Leitstelle doch mit Blaulicht, weil starke Schmerzen. Wir kommen an. Mann nur mit Schlüppi bekleidet, komplett rasiert, inklusive Glatze, im Bett, vor ihm eine Penispumpe. Ersteindruck sowie ABCDE, keine Probleme, nichts auffällig, Anamnese schwierig zu erheben, da nicht wirklich kommunikativ. Wir waren zu dritt. Die Frau vom Patienten tippt dem Praktikanten auf die Schulter und flüstert ihm zu, der wird Ihnen das nicht sagen, aber schauen Sie mal in seine Hose. Praktikant hat es mir mitgeteilt. Schaue in seinen Schlüppi, Penisring aus Stahl ohne Möglichkeit zum Öffnen. Penis komplett angeschwollen, lila-blau, siffend. Ich, wie lange ist das denn schon so? Er, seit circa 12 Stunden. Ich, dachten Sie, das würde sich noch ändern? Er, naja, ich dachte, er schwillt ab. Ich zum Kollegen, sofort ein Stuhl und ab geht's. Bei Anamnese, Schmerzen 10 von 10. Das habe selbst ich als Frau gespürt. Im Krankenhaus vorangemeldet. Dort wollten erstmal alle Schwestern schauen. Und er hat direkt Dipi subkutan bekommen, also Dipidolor. Anästhesiebogen unterschrieben und in den nächsten OP. Feuerwehr wurde gerufen und musste das aufflexen. Für den Penis war das leider zu spät.
Oh, alter Schwede. Oh Mann. Ah ja, so ein Penis. Ich habe leider keine Erfahrung damit. Ich weiß nicht, warum man das machen muss oder macht. Jedem sein Fetisch. Aber dass sich da das Blut staut und wenn das zu eng ist, ne, da fließt nicht mal mehr einfach sowas ab. Das schwillt auch
das,
nicht einfach so.
Das ist auch
so
gar nicht so selten wohl tatsächlich mit diesem Penisring. Aber ich hatte tatsächlich auch mal einen Patienten, das war eigentlich als Krampfanfall alarmiert. Der hatte wohl sich, also das war ganz merkwürdig, der hatte eine bekannte Epilepsie und hatte dann irgendwas eingenommen, irgendwelche Drogen und sich einen Penisring drum gemacht. Und aufgrund dieser Drogen hat er angefangen zu krampfen. Und dann war er wieder postdiktal. Dann sagte die, die hatte ihren ersten Tag, ja, die da zuständig war für dieses betreute Wohnen, sagte, ich glaube, der hat einen Penisring an. Und das war tatsächlich auch das erste Mal, dass ich sowas in live gesehen habe. Ich wusste gar nicht, wie sowas aussieht. Ja.
Ich glaube oder ich weiß, also es gibt nur Penisring drauf und Penisringer. Es ist grausam, dass wir die ganze Zeit darüber reden, aber das ist einfach so. Also das kommt durchaus vor und ich glaube, das Abflexen davon ist jetzt auch, da haben auch alle Männer, glaube ich, gutes Mitgefühl. Ja, und denken so, oh mein Gott, bloß nichts kaputt machen.
Krass vor allem, dass die dann in den OP gegangen sind, die Feuerwehr, und dann erstmal aufgeflext.
Ja, mit der ganzen sauerstoffreichen Luft, also ich weiß nicht, das haben sie aber bestimmt anders gelöst. No.
Aber wenn sie den, wenn der Penis eh nicht mehr zu recken war, dann hätten wir direkt durchflexen können.
Schipp! Ja, egal. Mach die Flex schön heiß, damit es gleich verödet. Nein. Oh. Ja, gut, reicht.
Hatte ich tatsächlich mal, habe ich aber mal erzählt. Das funktioniert tatsächlich wirklich.
Ja, ist so. Ja. Ja, als nächstes, da musste ich auch erst zweimal lesen, ob ich das alles so richtig, diese Stuhlnot. Man hat uns dazu tatsächlich auch ein Bild geschickt, wie das auszusehen ist, weil das ein bisschen schwer. Mal gucken, ob wir es gut erklären können. Hey, mir fällt spontan ein skurriler Einsatz ein, bei dem sich ein älterer Herr in seiner Wohnung in eine für ihn ausweglose Situation gebracht hat. Die Polizei und wir mit dem RTW wurden vom Vermieter alarmiert, weil er seinen Mieter in der Wohnung hörte und dieser nicht öffnete. Ja, also hat wahrscheinlich gerufen. Polizei war zuerst da und kam dank zweiten Schlüssel zügig in die Wohnung. Wir kamen wenige Minuten später und fanden folgende Situation vor. Ein älterer Mann sitzt im Wohnzimmer auf dem Boden mit den Armen in einem Holzstuhl verklemmt. Ein Rollator liegt halb auf seinen Beinen und er ist wach und ansprechbar. Wie kam es dazu? Der ältere Herr, alleinlebend im Rollatormobil, leicht reduzierter Allgemeinzustand, wollte von einem recht massiven Holzstuhl mit Armlehnen aufstehen und dann mit dem Rollator zur Toilette gehen. Dabei ist wohl Folgendes passiert, er verliert beim Aufstehen den Halt, rutscht mit den beiden Armen jeweils zwischen Sitzfläche und Armlehnen und rutscht mit dem Hintern auf den Boden des Stuhls. Das muss man sich vorstellen, also der hat die Arme jetzt irgendwie so, da gibt es so einen runden Armlehnen von der Sings und da hängt er so drinne. Ja, das könnt ihr gerne mal ausprobieren, bitte immer mit Hilfe dazu, weil es soll wohl auch für normale Personen gar nicht so einfach sein, aus so einer Situation rauszukommen. Ja, also wenn du so einen Bürostuhl hast und da so die Arme, naja, mal gucken. Die Arme haben sich aufgrund der Position im Sitzen auf dem Boden quasi hinter den Lehnen verkeilt und er hatte keine Chance mehr aufzustehen. Es kam durch den hohen Druck der Lehnen auf beiden Oberarmen zu massiven Kompressionen der Gefäße, sodass die Arme beidseitig nicht mehr durchblutet waren. PDMS, also Pulsdruck, Motorik, Sensorik, alles nicht mehr vorhanden. Wir haben es dank der Polizei mit insgesamt 5 Leuten geschafft, den Herrn zu befreien, was tatsächlich nicht leicht war. War der schwer? Na, wer weiß, mit 5 Leuten. Und haben ihn nach weiterer Versorgung in die naheliegende Uniklinik gebracht. Das war allerdings dann eine Herausforderung, den Ärzten und Pflegern zu erklären, wie die Situation vor Ort war. Zum Glück stand im Wartebereich ein ähnlicher Stuhl mit Lehnen, sodass wir das einfach nochmal nachgestellt haben. Das hat echt komische Blicke der Patienten auf sich gezogen. Ich kann euch nur empfehlen, das mal nachzustellen. Es ist verrückt, wie schwer man selbst als sportlicher Mann aus dieser Position wieder rauskommt. Ich habe das Ganze auf der Wache auch nochmal nachgestellt und das Bild davon beigefügt. Stimmt, haben wir dann gesehen, aber vielen Dank, damit ihr das trotz Erklärung auch mal erkennen könnt. Viele Grüße, Henrik.
Der Hendrik.
Der Hendrik.
Ja, ich bin jetzt auch versucht, das mal auszuprobieren, aber nachher passiert mir das Gleiche.
Ja, ich mach das jetzt alleine. Ich mach das jetzt hier und wenn ich nicht mehr ans Mikrofon komme, dann machst du einfach alleine weiter.
Aber also die Menschen, die kommen ja immer auf Ideen. Ich frage mich halt auch, warum die Polizei, ich hätte jetzt einfach gesagt, okay, PDMS nicht intakt, hol hier die, nicht Schere Spreizer, aber hier, wie heißt denn das Halligentool oder sowas? Nicht das Halligentool. Wir haben doch auch hier so eine Kneifzange.
Ja, aber du kannst den Patienten auch einfach hochheben. Du hast das Bild ja auch gesehen, oder?
Ich hätte jetzt einfach den Stuhl zerstört, wenn der aus.
Ja, hätte man auch gehört. Also, wie gesagt, Polizei war ja schon da. Das fand ich mal interessant. Das, vielleicht kann Henry uns noch mal aufklären. Die Polizei war schon da, hat aber gewartet, bis ihr da seid. Anstatt ihnen einfach mal hochzuhelfen. Schon.
Ja, die hätten ja mal auf die Lehne schießen können, einfach.
Genau. Mal gucken, was passiert. Vielleicht ergibt sich der Stuhl ja und lässt ihn los. Schön. Ja. Ja, so kann man das auch machen. Naja, auf jeden Fall. Vielleicht war der Patient auch einfach zu schwer, weil mit 5 Leuten haben sie es erst geschafft. Naja. Da hätte man vielleicht erfinderischer sein können, auch zu zweit. Ne?
Aber eine Geschichte, die jemand geschrieben hatte, fand ich ganz lustig. Sagte, die wurden alarmiert zu Mann sieht Geister vor Kirche. War wohl nachts, leicht Nebel verhangen alles. Und dann sind sie da hingefahren und da war einfach kein Mann. Und dann
aber die Geister waren da.
Ja, das wussten sie nicht. Also die haben sich dann sehr gegruselt quasi. Ob dann jetzt nicht, weil da kein Anrufer war, kein Mann, kein Nisch, niemand hat man erreicht. Und er sagt ja, der sieht Geister, ob da wirklich Geister unterwegs waren.
Okay. Am besten noch zu Halloween oder sowas, dann hätte es noch ein bisschen Stil gehabt.
Ja.
Wenn das so passiert wäre. Und dann hast du noch eine Geschichte geschickt bekommen und zwar von Frozen Mehmet. Da konnte ich mir gar nichts vorstellen.
Der Einsatz heißt Frozen Mehmet. An einem schönen, warmen, sonnigen Nachmittag sind wir als RTW sowie ein weiterer RTW und ein NEF zur Verbrennung alarmiert worden. Der zweite RTW sowie das NEF kamen von einer Wache weiter weg und hatten somit eine längere Anfahrt. Über Funk teilte man uns mit, dass es sich um 2 Personen mit Verbrennung handele, darunter ein 1-jähriges Kind. Erst ein Treffen und mit zusätzlicher Verbrennungshasche stiegen wir die Treppen in ein 2. Obergeschoss hinauf. Oben angekommen erwartete uns eine türkische Familie, dessen Deutsch nicht perfekt war, aber zur Verständigung absolut ausreichend. Auf die Anfrage, was passiert sei, erzählte man uns, man habe Tee gekocht und diesen verschüttet, während das kleine Kind auf dem Schoß saß. Klassiker übrigens. Also immer vorsichtig sein. Ich als Transportführer in dem Einsatz ging also ins Wohnzimmer und da lag er. Mehmet. 1 Jahr alt in seiner Windel auf der Couch. Auf Sicht waren Verbrennungen im Abdomen und der beiden Oberschenkel zu sehen. Mehmet schrie und entsprechend war ich erstmal beruhigt. Ich schaute mir den Kleinen an und stellte fest, dass es bei den genannten Verbrennungen bleiben sollte. Ich bat meinen Kollegen, mir aus der Verbrennungstasche etwas zum Abdecken zu geben. Als ich ihn das erste Mal anfasste, war ich irritiert. Er war unglaublich kalt. Da ich eher mit dem Gegenteil gerechnet habe, war ich sehr verwirrt. Ich bat meinen Kollegen ebenfalls, das Kind mal anzufassen. Wir waren uns einig, dass er außergewöhnlich kalt war. Ich schaute die Eltern an und erzählte ihnen, dass ihr Kind zu kalt wäre und das eigentlich untypisch ist für dieses Meldebild. Der Vater meinte, ich solle kurz warten und holte freudig aus dem Nebenraum Eispray, welches er mir stolz präsentierte. Er habe nach der Verbrennung direkt reagiert und entgegengewirkt. Das hat mich so aus dem Konzept gebracht, dass mir nur noch ein »Warum haben Sie es nicht direkt in die Kühltruhe gelegt?« rausgerutscht ist. Er bemerkte die Ironie in meiner Stimme und fragte, ob das falsch gewesen wäre. Ich starrte ihn immer noch an, weil ich darüber nicht hinwegkäme, dass er sein Kind vereist hat. Ich erklärte ihm dann, dass man Kinder nicht vereisen sollte. Die Moral von der Geschichte, vereise Kinder nach einer Verbrennung nicht. Mehmet wurde dann nach Köln mit dem RTH in ein Verbrennungszentrum geflogen. Er war die ganze Zeit wachstabil und bis er groß wird, ist alles verheilt. Ey, krass, ne? Verbrennung, einfach erstmal Eispray, komplett das Kind mit Eispray besprühen. Ey, die Leute kommen auf Ideen.
Das klingt immer so ein bisschen überlegen von uns, aber ich glaube, die Debatte Eispray ist mittlerweile so, also das kennt jeder, dass man Eispray echt nur auf ein Tuch machen soll und das kann man dann so ein bisschen zum Kühlen nehmen, Leute. Aber wir haben eigentlich gelernt, bei Verbrennungen, ne, als Ersthelfer und so weiter, Wasser lauwarm, mehr nicht und dann steril abdecken oder keimfrei abdecken, kein Marm. Ja, mehr bitte nicht. Eispray ist wirklich eine ganz blöde Sache, machen Sportler ja auch super gerne. Na, wenn die das auf die Gelenke hauen und das Gelenk dann quasi fast wie taub ist, dann geht der Sportler wieder, gerade so Fußballer auch, ne, wieder aufs Feld und die Karriere ist wahrscheinlich dann irgendwann hinüber, weil er den Schmerz nicht mehr merkt und eigentlich Pause machen sollte, was übrigens die erste Regel bei Sportverletzungen ist.
Eispray ist ja tatsächlich auch so der Klassiker im Fußball, da wird ja auch
einfach Eispray. Siehst du im Fernsehen auch, da kommen die an, erstmal eine riesen Rauchwolke, nein, ist kein Feuerlöscher, es ist das Eispray. Ja, und eigentlich gar nicht so gut, wird echt von vielen auch nicht empfohlen, das zu tun, beziehungsweise nur vom geschulten Personal und da sollte man selbst aufpassen, um das weiterzumachen.
Frozen Mehmet. Aber Frozen es wäre Mehmet. Natürlich mal interessant, ob die Verbrennungen dadurch besser überstanden wurden.
Glaube ich nicht.
Durch dieses Runterkühlen direkt. Also man sagt ja, in den ersten 10 Minuten würde es ja was bringen.
Ja, aber du kannst halt einen Gefrierbrand auch bekommen. Das geht auch bei Gewebe und das kann das noch weiter zerstören. Natürlich ist eine Kühlung oder eine leichte Kühlung immer gut, um eine Verbrennung tatsächlich die ersten 2 oder 3 Minuten sogar am Ausbreiten zu verhindern oder behindern. Das ist immer ganz gut. Der nächste Einsatz ist jetzt nichts für zarte Gemüter, deswegen, also wenn ihr irgendwie sowas nicht abkönnt oder merkt, das geht nicht, einfach ein bisschen weiterschalten auf den 15 Sekunden Plus-Knopf oder 30 Sekunden, je nachdem, was ihr benutzt. Denn es wird jetzt so ein bisschen plastisch und die Meldung war Messer, Psychose, Drogen. Ja. Mhm. Der kam nämlich über Funk an die Kollegin. Wir fuhren langsam auf der Zielstraße Richtung Einsatzort und auf Sicht kam uns ein qualmender Bus und eine Menschenmenge merkwürdig vor. Wir sahen, wie ein Mann auf uns zugelaufen kam und dachten, dass er leicht hektisch winken würde und uns den Einsatzort zeigen würde. Nachdem er immer näher zu uns kam, haben wir gesehen, dass der Mann ein blutüberströmtes T-Shirt anhatte und am Hals einen Griff von einem großen Küchenmesser rausguckte. Aber auch nur noch der Griff. Der Rest des Messers war im Hals bzw. Thorax verschwunden. Der Mann rannte so schnell, dass wir dachten, er rennt uns gleich gegen den RTW und da rein, da er hoffentlich Hilfe braucht. Er rannte aber an uns vorbei und wir waren jetzt total verwirrt und kurz überfordert. Wir sahen in den Seitenspiegel, wie der Mann in den kleinen Trampelpfad hinter uns runter an die Weser lief, drehten das Auto und fuhren ihm hinterher. Dort angekommen, stiegen wir aus dem RTW, um vorsichtig nach dem Patienten zu suchen. Dieser ist in die Weser gesprungen und das Bild geht mir bis heute nicht aus dem Kopf. In der Weser sah man einen Kopf und um den Kopf herum, im Radius von ungefähr 50 Zentimetern, sah man nur noch eine rote Blutlache, wie man es so aus dem Fernsehen kennt. Krass, kennt man ja
auch nur aus dem Fernsehen.
Ja, genau, steht auch so, wie man es hier aus dem Fernsehen bei CSI oder so kennt. Da ich völlig neben mir stand und mein Instinkt helfen war, fragte ich meinen Kollegen, ob ich in die Weser springen sollte, da ich nebenbei auch Rettungsschwimmer war. Der Kollege verneinte meine Frage, da immer noch eine unklare Lage mit dem Küchenmesser bestand, was mir in diesem Moment nicht im Kopf schwebte. Meine Gedanken drehten sich nur darum, dass der Patient ertrinkt. Zudem ist hilflos, irgendwo rumstehen und nichts zu tun zu können, auch ein ganz mieses Gefühl. Die Polizei bekam den Mann aber mit Wurflein aus dem Wasser gezogen, woraufhin er dann auch noch gleich kollabierte. Wir legten ihn sofort auf die Trage und ging schnell ins warme Auto. Nach kurzer Zeit im RTW kam auch das NEF zu. Wir begannen mit unserem ABCDE samt Monitoring und Wundversorgung der Wunde, da er das Messer im Wasser nicht mehr am Hals stecken hatte. Achso, nach dem Wasser. Von der Polizei erfuhren wir anschließend noch, dass der Patient vorher Drogen konsumiert haben sollte. Er hat sich das Messer selbst in den Hals gerammt, ist danach noch gegen einen Bus gelaufen und anschließend kamen wir dann ins Spiel. Währenddessen kam kurz eine vierminütige CPR dazwischen, also eine Wiederbelebung, und danach konnte der Patient soweit erstmal stabilisiert werden und ins Krankenhaus gebracht werden. Was ein Einsatz. Ich bin auch seit Anfang dieses Einsatzes davon ausgegangen, dass dieser Mann mit dem Messer im Hals ein Opfer sei und der Täter am Einsatzort noch irgendwo rumlief, was mir nochmal mehr Kapazitäten im Kopf raubte. Nach diesem Einsatz bin ich außer Dienst gegangen, da diese Situation gerade noch in meiner Anfangszeit zu viel des Guten für mich und meinen Kopf war. Es hat einfach ganze 2 Wochen gedauert, bis ich ein RTW wieder fahren konnte. Heute ist wieder alles in Ordnung und mir macht die Arbeit immer noch Spaß. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Einsatz schwer zu glauben ist, wenn man nicht live vor Ort war. Aber es ist wirklich so passiert.
Krass.
Also sowas kriegst du auch nicht aus dem Kopf. Und mir ging ja, also als ich das am Anfang las, ging mir erstmal so in den Kopf, also da rennt jetzt einer an einem vorbei, das Messer steckt da drin. Und genauso dachte ich eben, oder hätte ich am Anfang auch gedacht, okay, ist er wahrscheinlich das Opfer. Wo ist der Täter? Und steige ich jetzt hier überhaupt aus oder verbarrikadiere ich mich nicht lieber erstmal in RTW, bis die Polizei da ist?
Ja.
Also immer eine ganz mutige Situation, so ein bisschen, wenn man da dann rausgeht.
Das ist echt eine krasse Nummer. Also auch dieses mit dem Reinspringen dann überlegen. Also ja, wenn man da jetzt reingesprungen, also letztlich macht es, glaube ich, keinen Sinn, wenn man ja den RTW dann außer Dienst nimmt, mehr oder weniger, wenn es schief geht. Ja. Aber ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen, dieses Gefühl, man will helfen, kann aber nicht. Was ich ganz interessant fand, nur ganz kurz angeschnitten, einer hatte auch berichtet, dass die einen Einsatz hatten, wo eine bewusstlose Person war. Die fing dann an mit Reanimationsmaßnahme, lief alles gut und die fragten dann, was ist denn gewünscht? Alles wäre gewünscht. Die dann reanimiert und hatten dann einen Kreislauf zurück bei den Patienten. Und dann war die Sache, ja gut, wir müssen jetzt ins Krankenhaus, haben den Transport fertig gemacht, angemeldet. Und auf einmal hat dann wohl die Angehörige, die auch gesetzliche Betreuerin war, gesagt, nee, gesetzlicher Vormund, nee, die soll nicht ins Krankenhaus. Dann sagten die, ja, wir müssen jetzt ins Krankenhaus. Wir haben den Patienten gerade reanimiert, haben jetzt hier wieder einen Kreislauf, also die ist immer noch in Lebensgefahr. Sagt die, nee, es soll alles gemacht werden, aber die soll auf gar keinen Fall ins Krankenhaus. Da haben die Polizei gerufen, weil die Tür versperrt hat und die waren sich jetzt auch nicht sicher, was sie machen sollen. Letztlich haben die den Patienten dann intubiert, beatmet, einfach dagelassen und dem Hausarzt gesagt, er soll doch mal vorbeikommen in den nächsten 2 Stunden.
Wie, also, bitte?
Ja, so weit geht das dann. Echt, ist echt der Wahnsinn.
Ja, habe ich auch gerade mal gehört, da gab es einen Patienten auch wieder im Altenpflegeheim und die PflegerInnen haben dort beschlossen, dass der Patient wohl leblos sei. Okay, das passiert, ne? Patient wahrscheinlich verstorben. Komischerweise stand drin, dass sie um 14 Uhr, also 12 Uhr ist das passiert, um 14 Uhr haben sie ihm noch Medikamente gegeben. Das war so ein Pflegebericht. Interessant. 16 Uhr kam der KND und hat festgestellt, dass der Patient echt noch eine normale Körpertemperatur hatte. Und man hat dann natürlich die Polizei eingeschaltet. Ja, der Kassenarzt kam, hat dann auch natürlich den Tod festgestellt und eben auch festgestellt, dass der Körper doch noch recht warm war, also fast noch Normaltemperatur, weshalb hier die Frage aufkam, ob der Patient nicht einfach vernachlässigt wurde und Rechtsmedizin wurde eingestellt. Man hat nachher natürlich festgestellt, nachdem er ein Riesengewese war, dass hier eine Vernachlässigung da stand, weil die Kolleginnen dort wohl immer recht zuverlässig seien, dass der Patient einfach so ja auch adipös und vor allen Dingen sehr stark zugedeckt war, dass sich die Wärme über 4 bis 5 Stunden noch so gut gehalten hat. Ja, übrigens im Winter. Ja, aber klar, ein Pflegeheim ist trotzdem immer sehr gut geheizt. Das muss man aber alles so mit reinberechnen. Aber erstmal steht im Raum so Vernachlässigung und wie konnten sie das feststellen? Also man hat nachher aber dann auch festgestellt, dass der Todeszeitpunkt tatsächlich da um 12 Uhr war. Komisch nur, wie man um 14 Uhr laut Protokoll da nochmal Medikamente geben konnte. Ja, das ist so das Einzige, was noch zu klären war.
Ja, also es ist aber das, wofür man den Rettungsdienst ja irgendwie auch so gern hat. So, man erlebt ja Sachen so, das glaubt einem ja einfach niemand. Eine Story, die ich jetzt auch noch wirklich sehr, sehr krass fand, ist von der Verena. Und zwar ein unklares Abdomen.
Mm. Ui,
zwei. Den skurrilsten Einsatz hatte ich in meinem allerersten Nachtdienst. Gleich nach Dienstbeginn wurden wir zu unklares Abdomen geschickt, also irgendwas im Bauch, ja. Der Ort war eine Lagerhalle in einem Industriegebiet von einem Partyverleih, sprich keine Sanitäranlagen. Es ging um eine Dame und der Ehemann fing uns direkt ab und führte uns zu seiner Frau. Die Frau, Anfang 30, kniete auf allen Vieren auf dem Boden und ihre Hose war bis zu den Knien runtergezogen. Der Hintern war also blank zu sehen. Die Patientin schrie, holen Sie es raus, holen Sie es bitte raus. Also ich würde jetzt vermuten, dass was ins Klo gefallen ist.
Ja.
In dem Moment guckten mein Kollege und ich uns an und wir dachten beide, was holen wir bitte wo raus? Im Endeffekt hat sich herausgestellt, dass die Patientin unter schmerzhafter Verstopfung litt und somit war klar, was wir wo rausholen sollten. Ihr Mann kam dann zu mir und sagte, sie hat vorhin draußen im Busch schon mal versucht, etwas rauszudrücken. Ich habe das mal aufgehoben, falls sie das im Krankenhaus brauchen. Und ja, er hielt mir einen Beutel vor die Nase, in dem eine Kackwurst von seiner Frau eingeschweißt, also vakuumiert war. Zum Glück hat zu der Zeit Corona schon Auswirkungen gehabt und wir hatten eine Maske auf, denn in dem Moment, als der Mann in diesem Beutel mit der eingeschweißten Kacke vor mir stand, konnte ich einen Grinsen nicht mehr vermeiden. Noch schwerer wurde es, als der Ehemann zu der Patientin sagte, tja Schatz, so viel zu unserem ersten Hochzeitstag.
Aber ich hab dir was eingepackt.
Wir haben der Patientin dann erstmal die Hose wieder hochgezogen und sind mit ihr in unseren RTW gegangen. Als ich die Diagnostik begonnen hatte, sagte sie, solche Notfälle bekommen Sie bestimmt nicht oft, oder? Was soll man dazu noch da sagen? Nachdem wir sie dann ins Krankenhaus gebracht haben und dabei waren, den RTW zu desinfizieren, musste mein Kollege nicht bestimmt eine Stunde lang laut lachen. Wir haben uns nicht mehr eingekriegt und uns immer wieder gefragt, was da eigentlich gerade passiert war. Kannst du dir nicht ausdenken. Es ist wirklich so.
Ja.
Das glaubt einem ja auch keiner, ne?
Nee, ist so. Also wenn du das nächste Mal auf Toilette gehst, nimm einen Vakuumbeutel mit. Aber das hatte ich auch mal schon mal. In so einem Marmeladenglas hatte er von seiner Frau tatsächlich so ein Bällchen mit Kot gesammelt und hat das immer so vor uns so hin und her geschwungen, dass das so richtig schön ballrund, das ist wie so eine Murmel, hat er das mittlerweile so, brauchen Sie das wirklich nicht? Ich glaube, 5-mal hat es gefragt und wir haben gesagt, nein.
Die Leute das halten nicht. Das einmal aber auch dann wie selbstverständlich einfach entgegen, ne?
Ja, ja.
Also, die kennen da keine Schamgrenzen mehr, sobald man Uniform hat, genau wie der eine Typ, der meinem Kollegen einfach mal so ein Bild von seinen Hämorrhoiden morgens zum guten Morgen ins Gesicht gehalten hat. So, danke, keinen Bedarf.
Ja, hier unter uns Mediziner kannst du mal angucken. Und ja. Du isst hier gerade noch dein Käsestühlchen. Sehr
das
gut.
War wirklich so. Wir sind gerade zum Bäcker gefahren. Am Rückweg winkt uns einer ran. Mein Kollege ist gerade sein Brötchen am Reinziehen. Hält der einem auf einmal seine Hämorrhoiden da ins Gesicht. Ja. Da denkst du ja auch, was ist hier eigentlich mit den Leuten schon wieder los?
Da erlebt man wirklich, wirklich einiges. Wir hatten letztens auch Fortbildung. Da hat ein Rechtsmediziner und der hat uns echt so viel gezeigt und auch erzählt. Das möchte man echt nicht glauben. Also die kriegen noch mehr mit, als wir hier schon an Skurrilen einsetzen und müssen das aber auch noch sachlich komplett nachvollziehen, wie das passiert ist. Und das ist echt mal eine Kunst. Also Rechtsmedizin, auch ein ganz, ganz spannendes Feld, muss ich sagen.
Ja, da kann man auch mal einen Podcast drüber machen. Also es gibt ja auch, glaube ich, so einen Rechtsmediziner-Podcast, oder?
Okay, ja, warum nicht? Können wir auch durchaus machen. Bestatter fand ich auch mal ganz toll. Ich glaube, du hast einen sogar getroffen. Und zwar, wir haben dir noch Burger. Gar nicht gratuliert. Du wurdest leider nicht ausgezeichnet.
Ich meine, bei der Konkurrenz quasi
Du hattest auch wirklich Konkurrenz, ne?
Mit Herrn Anwalt, es war ja klar, wer gewinnt. Also das war ja gar nicht möglich, ja.
Es geht für all die, es nicht wissen, um den TikTok-Preis. Wie hießen sie nochmal, die? Wie?
Vertis. Vertical Video Awards.
Ah, Vertis, ja. Und da war der Louis natürlich also in Konkurrenz mit eben Herr Anwalt und wer waren die anderen beiden? Ach so.
Hands-on oder so.
Hands-on, genau, also ein Sexualkunde-Podcast, wenn man es mal so nennen kann.
So kann man es nennen.
Ja. Und wir waren alle bei dir, aber der Anwalt war einfach besser. Aber du warst ja auch eigentlich gar nicht als Louis da, ne? Habe ich gehört.
Genau, ich war ja als das Management von Mario Müller eigentlich da. denn ich wurde ja nicht für 5 Unterschriften Sprechwunsch gehalten, sondern von diversen Stellen. Erst wurde ich für einen Anwalt gehalten, dann für das Management von Mario Müller, so ein Bodybuilder. Also ja, man kannte mich da scheinbar nicht so. Alle waren auch immer erstaunt. Ich meinte, nee, ich bin hier nominiert. Ah, okay, für was denn?
Naja. Also war auf jeden Fall eine spannende Sache, fand ich.
War eine spannende Sache.
Ja,
also was ich aber ganz interessant fand, war, dass uns jemand noch geschrieben hatte zum Thema Zeugen Jehovas und die Kein-Blut-Karte, weil da haben wir in der vorletzten Folge drüber gesprochen, ganz kurz, haben uns das ja gefragt, wie ist das eigentlich mit Zeugen Jehovas, und er sagt, moin ihr zwei, ich bin teilweise mit Zeugen aufgewachsen, habe mich aktiv dagegen entschieden und wurde in eurer Gemeinde notfalls an die Folge aufmerksam. Meine Geschichte dazu: Der Mann meiner besten Freundin hatte vor vielen Jahren einen Motorradunfall am Arm gegen Leitplankenpfosten, Bild könnt ihr euch vorstellen. Als Zeuge Jehovas hätte er eigentlich seine Kein-Blut-Karte dabei haben müssen, hatte er aber nicht. Diese Karten sind anscheinend rechtssicher. Wer sie trägt, darf kein Blut bekommen. Die Menschen sind übrigens tatsächlich extrem gut aufgeklärt, bevor sie die Karte unterschreiben, zumindest in meiner Familie, aber egal. Er hatte seine Karte nicht dabei und es wurde sofort mit allen Mitteln versucht, ihn zu retten, inklusive Blutprodukte. Seine Familie wurde im Verlauf benachrichtigt und hat im Krankenhaus mitgeteilt, dass er kein Blut haben möchte und die Patientenverfügung abgegeben, in der genau dieser Fall Motorradunfall bedacht war. Sie haben als Angehörige auch noch einmal geschlossen diese Entscheidung bekräftigt, selbst ich als Nichtzeugin hätte das, es war seine bewusste Entscheidung und ich finde, jeder Erwachsene darf selbst entscheiden, wenn er eine Behandlung wünscht oder nicht. Die Folgen: Natürlich hat keiner der Behandler Probleme bekommen. Die Familie wäre auch nie auf die Idee gekommen, da irgendwas auch nur einzuleiten. Wie gesagt, sie sind sehr gut informiert und wissen, dass Blut gegeben wird, wenn nötig, und keine Karte dabei. Die Blutgabe wurde eingestellt, der Mann starb. Eventuell interessant: Für den Mann hat das dem Glauben der Zeugen nach auch keine Folgen für seine Wiederauferstehung nach dem Harmageddon. Wer sich nicht für Blut entschieden hat, also fremdbestimmt transfundiert wurde, hat dem Glauben nach nicht gegen das Verbot verstoßen. Ja. Interessant.
Danke für diese Zusatzinfo. Dann wissen wir wieder mal ein bisschen mehr. Also ich habe auch nie gedacht, dass die nicht aufgeklärt sind darüber, ne? Aber es war schon mal spannend für uns zu wissen, was ist denn nur, wenn wir ihnen trotzdem Blut geben, weil wir es nicht wussten oder nur mal so vielleicht so aus dem Augenwinkel gehört haben, gesehen haben, er gehört zu den Zeugen Jehovas. Also eine Kein-Blut-Karte habe ich zum Beispiel
noch nicht gesehen. Ich glaube nicht, dass das dumme Menschen sind.
Nein,
also ich glaube, dass die da schon sehr intelligent sind. Zwar dann in der Richtung so ein bisschen, schon extrem, würde ich sagen, dann. Aber die sind darüber aufgeklärt, die wissen, worauf sie sich einlassen, die glauben daran, ja, warum nicht? Also,
es ist halt eine Glaubensrichtung, die man da nimmt. Genau. Da gibt es eben Regeln, so wie in anderen Glaubensrichtungen eben auch. Und die muss man akzeptieren. Übrigens wird übrigens auch im Notfall sein, nicht da mitgelehrt. Ne? Also teilweise kriegt man da so einen ganz kleinen Exkurs auch in gewisse Ritual- und Glaubensrichtungen. Zum Beispiel bei den, ich glaube, bei den Hindus darfst du auf gewisse Altarteppiche nicht mit deinen Schuhen treten, um Gottes Willen, wenn du das machst. Und wenn die auch sagen, bitte so einen Läufer anziehen, also wir hatten das auch schon, dass einige uns diese Schuhsocken gegeben haben, haben wir noch angezogen. Ne? Also einfach, um das Ganze zu respektieren. Wenn es natürlich jetzt nicht so dringend war, dass wir jetzt zur Reanimation, dann müssen wir halt auch einfach mal drüber hinwegsehen. Ne?
Nicht mit den Stiefeln alles dreckig gemacht, alles kaputt gemacht.
Mein Gott, also wir hätten nicht gedacht, 2 Stunden 4 hätte ich nicht gedacht, dass wir so gut durchkommen.
2 Stunden 4, ich habe 1 Stunde 4.
Ach ja, 1 Stunde, ja, hier steht ja immer eine 2.
Genau, dass die zweite Stunde läuft.
Genau.
Ja, wenn eure Geschichte nicht dabei war, dann seid nicht böse, die wird bestimmt beim nächsten Mal dabei sein. Es sind ja wirklich so unfassbar viele Dinge eingegangen. Und ich fand es auch sehr interessant, habe ich schon zu Christian gesagt, zu sehen, wie Leute skurril interpretieren. Mhm. Also skurril in Form von witzig, skurril in Form von extrem. Schon sehr interessant gewesen auf jeden Fall und sehr lustig auch, das hier alles mal durchzulesen. Machen wir gerne wieder. Wie immer, teilt den Podcast, markiert uns,
Und vielen, vielen Dank an alle, die uns ihre Geschichten auch mitgeteilt haben und so offen waren, das mitzuteilen. Wir werden natürlich, schreibt uns bitte immer gerne dazu, ob wir euren Namen auch mal nennen dürfen oder nicht. Einige haben es getan, einige nicht. Deswegen haben wir es erstmal bei vielen zumindest weggelassen, nicht bei allen. Ne? Aber wir freuen uns auf jeden Fall, von euch wieder ein Feedback dazu zu hören. Genau. Und immer wenn ihr uns hält, haut uns nach oben, sowohl in den Shorts. Ne? Sie kommen jeden Tag weiterhin raus. Wir freuen uns wirklich, dass das so gut angenommen wird.
Jeden Tag außer Samstag und Sonntag. Also immer von Montags bis Freitags hört ihr Shorts.
Auf jeden Fall. Zu allen möglichen Fakten. Der Louis hat auch schon fleißig aufgenommen.
Ich weiß gar nicht. Wir sind, glaube ich, ein, zwei Wochen im Plus, glaube ich.
Ja, oder? Deswegen. Also ich freue mich auch. Und das sind wirklich schöne Themen, die jetzt noch drankommen. Ab Montag wieder um 7 Uhr.
Ach ja, doch so früh. Okay,
ja, ich pack's immer um 7 Uhr rein, weil ich weiß, da fahren ja einige zur Arbeit, zur Schule. Da kann man sich das Ganze schon mal anhören.
Genau.
Und mittlerweile übrigens für alle, die gemeckert haben, dass es nicht bei Apple, Deezer und so weiter ist, auch da ist es jetzt endlich verfügbar. Man hat uns freigeschalten. Also könnt ihr
es auch überall hören. Ist das so? Ich habe heute Morgen bei Apple geschaut, da war noch nichts da tatsächlich.
Frechheit. Na, da kommen wir noch mal rein.
Aber gut,
also bei mir ist es drin.
Ja, gut, du hast das ja mit dem RSS-Feed gemacht.
Ach ja, verdammt. Okay, ich guck noch mal rein. Auf jeden Fall kümmern wir uns drum.
Alright, dann danke, dass ihr uns wieder ertragen habt heute. Und ich würde mal sagen, bis zur nächsten Woche.
Jo, ciao.
Bis nächsten Sonntag, schöne Woche. Ciao mit Au, tschö mit Ö und ciao Kakao.
Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Splint.